Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Beispiele, wie Machtausübung auf digitalen Plattformen oder über digitale Plattformen stattfindet. Auch bis hin natürlich zur Lobbymacht, die diese Plattform in Gesetzgebungsverfahren, in anderen politischen Prozessen ausüben. Das hat man hier in Deutschland, das hat man auch in anderen Ländern der Welt, wie man sieht, wie zum Beispiel Uber, die Frage, wie wird ein P-Schein ausgeteilt, also wie qualifizieren sich Taxifahrende mit beeinflussen darf, wenn man sieht, dass Plattformen wie Google als einzige Zugriff zu Nahverkehrsdaten haben und andere gemeinwohlinteressierte Initiativen, die darauf andere Anwendungen entwickeln wollen, immer noch nicht. Das ist alles aufgrund der starken Lobbymacht dieser Plattform. Also wie gesagt, I could go on. Sehr, sehr viele unterschiedliche Ebenen, auf denen das stattfindet.
Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit. Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein.
Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Wir, das sind übrigens
Tom,
Erik,
Dasha
und Jos.
Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
Dort entwickeln wir gemeinsam mit 5 Partnerinnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zur Podcast-Folge über Digitalität und Gesellschaft. Wir sind Dasha
und Erik und leiten euch heute durch die Welt der digitalen Jugendarbeit. Heute haben wir Geraldine de Bastion eingeladen, um den von uns ausgearbeiteten 6. Kompetenzbereich Digitalität und Gesellschaft zu besprechen.
Geraldine ist Mitgründerin des Unternehmens Connectiv und arbeitet mit Institutionen auf der ganzen Welt zusammen für eine gute digitale Transformation. Ebenfalls ist sie Kuratorin für die Republika, Europas größte Konferenz zum Thema Internet und Gesellschaft. Und ist als Moderatorin auf vielen Bühnen zu digitalen Themen zu sehen.
Genau. Hallo Geraldine und danke, dass du dir heute die Zeit für unser Thema nimmst.
Hi Erik, hi Dasha, ja, ich freue mich sehr dabei zu sein.
Ja, erstmal im Vorhinein haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen. Willst du dich sonst auch noch mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, was deine Arbeitsbereiche sind, genau.
Es war eine sehr schöne Vorstellung, danke dafür. Vielleicht noch ergänzend von den Organisationen, bei denen ich mitarbeiten darf, dass ich auch im Vorstand von einem Verein bin, der heißt Global Innovation Gathering. Und daher habe ich viel Zugang zu Beispielen, wie Digitalität sich auch in anderen Gesellschaften ausdrückt, wie andere Menschen vielleicht in die Gestaltung ihrer digitalen Räume rangehen und hoffe, davon vielleicht heute auch ein paar im Podcast teilen zu dürfen.
Sehr, sehr nice. Und vielleicht auch nochmal spannend für unsere ZuhörerInnen aus der Jugendarbeit, stellt sich bestimmt auch noch die Frage, ob deine Arbeit auch einen Bezug zur Jugendarbeit hat oder ob du auch schon in diesen Themenbereichen zu tun hattest.
Ja, ich habe mir im Vorstellfeld schon ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wann die letzten sozusagen offiziellen Jugendarbeit-Berührungspunkte waren. Ich versuche mir auf jeden Fall immer Zeit zu nehmen, viel Berührungspunkte zu schaffen. Das heißt, wenn es unterschiedliche Organisationen gibt, die so wie ihr heute zum Beispiel einladen, um Vorträge zu halten, Seminare zu geben und Gespräche zu führen mit jungen Menschen, die sich für Digitalisierung interessieren, dann tue ich das immer gerne und nehme mir dafür immer sehr gerne Zeit. Ganz am Anfang, wo ich für mich Digitalisierung als Thema entdeckt habe, mein allererster Verein, damals war ich selber auch noch jugendlich, würde ich sagen, war aber auch speziell ein Verein, der sich ja von und für Jugendliche damit auseinandergesetzt hat, wie Digitalisierung erfahren werden kann. Und wir haben damals angefangen, noch bevor es wirklich sowas gab wie Blogplattformen, einfach Räume im Internet zu schaffen für junge Menschen. Also Jugendzeitschriften digitalisiert, Workshops gegeben, wie Menschen Videoaufnahmen machen können, wie Menschen im Internet schreiben können. Und das waren so meine ersten aktivistischen Aktivitäten als auch Berührungspunkte mit Jugendarbeit, ich sage aus dem eigenen Verein heraus. Der hieß NARA, NARA e.V., wie erzähl auf Latein.
Wow, es klingt auf jeden Fall sehr spannend und wir sind uns sicher, dass du uns in den Tiefen der digitalen Welt dann unterstützen kannst. Und lass uns gerne in das Modul eintauchen und zwar in die erste Kompetenz Kultur der Digitalität. Die erste Frage, die sich natürlich auch heute zum heutigen Thema stellt, ist, was sind überhaupt diese Kulturen der Digitalität?
Genau, und hierzu gibt es, glaube ich, natürlich viele verschiedene Definitionen. Unsere Definition, mit der wir jetzt speziell gearbeitet haben in unseren Modulen, lautet, dass Kulturen der Digitalität kulturelle Phänomene sind, die sich allein im Internet äußern, also weder in analogen noch hybriden Kontexten vorkommen und dabei spezifische Merkmale beinhalten. Zum Beispiel besitzen sie eigene Kommunikations- und Interaktionsformen, Verhaltensregeln und Gebräuche oder sie lassen sich schlichtweg nicht in analoge Kontexte übersetzen. Geraldine, würdest du erstmal mit dieser Definition mitgehen oder hast du da schon was zu ergänzen?
Genau, ich denke, ich würde teilweise mit der Definition mitgehen, insofern als dass ich denke, dass bestimmte digitale Räume auch mit ihren eigenen Raumlogiken kommen, mit ihren eigenen Raumregeln kommen und dass das auf jeden Fall einen Einfluss hat, wie sich Kultur und dementsprechend auch digitale Kultur in diesen Räumen gestaltet. Das ist auch ein Phänomen, was wir sehr stark in unserer sehr plattformgetriebenen Digitalwelt erleben, dass Plattformen eben auch eigene Plattformlogiken mitbringen und dieses wiederum einen Einfluss hat, wie sich Menschen in diesen Räumen verhalten und dementsprechend auch Kulturen in diesen Räumen ausleben oder entwickeln.
Genau, es gibt tatsächlich auch verschiedene Kulturen der Digitalität und zum Beispiel in unserem Modulhandbuch behandeln wir zum Beispiel wie Twitch, Reddit, Crowdfunding, Cancel Culture, Metaverse und so weiter. Und bezüglich unseren Phänomenen oder auch den Kulturen der Digitalität allgemein, es ist, glaube ich, auch weiterführend spannend, dass digitale Phänomene auch einen Einfluss auf reale Welt haben können. Geraldine, wie weit ist der Einfluss solcher digitalen Phänomene auf die Realität? Hast du zum Beispiel irgendeine Beispiele dafür?
Ja, ich glaube, ich würde gar nicht, also eine Begrifflichkeit, von der ich vielleicht abweichen würde, ist diese Unterscheidung zwischen Realität, wenn man von virtuellen und analogen Räumen spricht. Denn alles, was in diesen virtuellen Räumen passiert oder digitalen Räumen passiert, ist auch Realität. Menschen, die online gemobbt werden, werden auch ganz real gemobbt und leiden entsprechend die Konsequenzen, ob es jetzt im analogen Schulhof passiert oder auf sozialen Medienplattformen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, nicht zu unterscheiden, sondern das als alle unsere Realitäten zu sehen und zu gucken, wie eben auch die wechselseitigen Wirkungen von den digitalen zu den analogen Räumen sind. Und einige von den Themen oder Phänomenen, die du gerade aufgezählt hast, sind natürlich auch Sachen, die sich total in analoge Situationen übertragen lassen. Also Crowdfunding ist ein super Beispiel dafür, wie ich ja auch im ganz privaten Kreis zum Beispiel nach Geld fragen kann, mir Geld leihen kann und solche Strukturen auch ohne digitale Systeme bereits existiert haben, aber digitale Systeme dazu führen, dass sie anders gelebt werden können oder anders umgesetzt werden können. Also wo ich mir vielleicht vorher eine Spendensammelkampagne überlegt habe, die sich an einen bestimmten Menschenkreis in meiner Umgebung richtet oder in meinem Bekanntenkreis richtet, kann ich mir jetzt natürlich welche überlegen, die auch Menschen erreicht, die ich in meinem Leben niemals treffen würde. Und geografische Räume also Brücken überschlagen kann, andere Sprachbarrieren überschlagen kann, also sozusagen einfach eine andere Ausweitung unserer Kulturräume vielleicht im Digitalen. Also es sind durchaus viele Phänomene, die auch im Analogen stattfinden, aber im Digitalen einfach anders stattfinden können, aufgrund der Möglichkeiten, die ich eben beschrieben habe.
Ja, es waren super Beispiele, Geraldine. Vielen Dank auf jeden Fall. Sehr spannend, wie tatsächlich Digitalität und Realität sich ineinander einmischen. Und auch was spannend wäre für unsere Jugendmitarbeiterinnen, wieso ist es dann für Jugendarbeit wichtig, genau dieses Thema?
Ich glaube, das sind ganz viele Aspekte, die für Jugendarbeit interessant und wichtig sind. Eine Frage, die sich, glaube ich, nicht nur mir selber, sondern die sich viele Menschen schon lange gestellt haben, ist, wie entsteht eigentlich Gemeinschaft und wie entsteht Gemeinsamkeit, wenn sich viele Kulturphänomene ins Digitale verlagern und wenn wir auch einen Wegfall linear erlebter Kulturphänomene haben. Also sprich, das, was schon ganz lange diskutiert wird, was passiert denn eigentlich, wenn wir nicht mehr alle um 20.15 Uhr Tatort gucken im Fernsehen, wo erleben wir vielleicht so ein Gesellschaft gesellschaftliches Gemeinsamkeitsgefühl und wie kann sich das aber auch ganz anders darbringen. Also das ist, glaube ich, was, wo viele Menschen, die sich im Internet bewegen und in dieser Digitalkultur auch mitleben, schon lange gesagt haben, aber hey, ob sich alle über das eine Meme gemeinsam freuen oder sogar noch besser unterschiedliche Varianten von einem Meme selber produzieren und ins Netz stellen, ist doch mindestens genauso gemeinschaftskonstituierend wie um zur selben Zeit den Fernseher anzuschalten. Also darüber nachzudenken, ne, wie in diesen digitalen Kulturräumen eben auch unsere Gesellschaft sich entwickelt, wie sich gesellschaftliche Werte entwickeln und wie wir eben Gemeinschaft erfahren und leben können, ist, denke ich, eine wichtige Frage, auch gerade für Jugendarbeit und die Frage, wie eben junge Menschen ihre Kultur zum Ausdruck bringen können, diese auch sichtbar machen können und sich auch entsprechend in unterschiedlichen Debattenräumen bewegen können. Und ich glaube, das ist ja auch was, was wir sehr gerade stark in unserer Gesellschaft erleben, dass es da auch bestimmte Reibungspunkte gibt, ne? Dass junge Menschen vielleicht für sich digitale Kulturen schon anders erlebt und entwickelt haben und es da einfach noch Übersetzungsprobleme gibt, vielleicht zu anderen Generationen, die noch ja, einfach anderes gewöhnt sind und vielleicht nicht sich so schnell in neue Räume mitbewegen und dadurch eben auch Konflikte entstehen können.
Ja, und ich glaube auch so, dass wir auf jeden Fall in einer Entwicklung gerade stehen, in diesem digitalen Zeitalter, von einer sehr starken Prägung natürlich dieser digitalen Mittel. Und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, einfach zu verstehen, ey, wir kommen daran einfach nicht mehr vorbei, egal in welchen Kontexten wir uns jetzt natürlich bewegen, vor allem natürlich bei JugendarbeiterInnen, die sich da mit Jugendlichen auseinandersetzen, die halt, ne, nochmal andere Zugangsmöglichkeiten dazu hatten. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass ja diese sogenannte Digitalität auf jeden Fall uns sehr stark prägt. Aber es stellt sich dann auch noch die Frage, welchen Einfluss es also explizit auf unsere Identität sowie im Netz als auch im realen Leben haben kann. Und in der Kompetenz 2, Identitätsbildung und Digitalität, wird dieses spannende Thema besprochen, was für Jugendarbeit halt ja eine ja, sehr relevante Rolle spielt. Denn unsere Identitätsbildung ist vor allem in jungen Jahren stark von den direkten Einflüssen unserer Umgebung abhängig. Selbst um eine Identität in Abgrenzung von etwas zu bilden, brauchen wir Kenntnis über das, wovon wir uns abgrenzen wollen würden.
Ja, und Digitalität wirkt hierbei auf jeden Fall auf interessante Weise. Einerseits haben wir theoretisch unbegrenzten Zugriff auf alle Identitätskonzepte der Welt als Inspiration für unsere eigene Identitätsbildung. Und gleichzeitig sind Algorithmen von sozialen Plattformen und Informationsportalen sehr starke Einflüsse dafür, mit welchen Ideen und Bildern wir tatsächlich in Berührung kommen. Und dies kann mitunter dazu führen, dass wir uns in sogenannten Echokammern befinden. Und was sind diese Echokammern? Was bedeutet das? Geraldine, könntest du uns kurz das erklären?
Klar, gerne. Bezeichnet man auch Deutsch oft als Filterblase und geht auch wieder auf das Thema zurück, was wir schon kurz angesprochen haben, eben bestimmte Plattformlogiken und wie deren Algorithmen greifen. In dem Fall Echokammern, um möglichst gleiche Meinungen oder gleiche Ansichten darzustellen oder in die Timeline zu spülen. Also die Idee, dass Menschen Ähnliches sehen wollen, Ähnliches erfahren wollen und deswegen bestimmte Plattformalgorithmen eher dazu tendieren, eben auch Informationen, andere Accounts zu empfehlen, die sich in diesem selben Meinungsspektrum bewegen und deswegen sogenannte Echokammern oder Filterblasen entstehen können. Das kann positive und negative Effekte haben. Natürlich sucht man sich auch oft seine digitale Tribe und möchte sich in einer gewissen Gemeinschaft bewegen. Andererseits ist eben die Kritik, dass man dadurch alles ausblendet, was man nicht hören möchte und sich sogenannte Meinungsspiralen vertiefen, in der dann auch Radikalisierung leichter stattfinden kann, was auch ein Phänomen ist, was natürlich auch schon stark beobachtet und wissenschaftlich beschrieben wurde. Vielleicht auch noch einen Schritt zurück zum Thema Digitalität im Digitalen und im Internet. Ich finde es sehr interessant, weil ich glaube, es hat verschiedene Wellen und Etappen gehabt, ne? Man ist am Anfang des Internets ein bisschen von dieser anonymen Spielwiese ausgegangen und immer wieder dieses klassische New Yorker Cartoon on the Internet, everybody's a dog, und wie so ein bisschen mit dieser Idee gespielt wird, man kann sich hier immer wieder neu empfinden und man kann kann ja auch unterschiedliche Identitäten ausleben, was bestimmt zu einem gewissen Punkt auch noch wahr ist und in mancher Hinsicht auch noch gelebt wird, aber aufgrund der eben auch sehr multimedial und bildlastigen Art und Weise, wie sich Digitalität entwickelt hat und digitale Plattformen entwickelt haben, wir natürlich jetzt in einer Extremwelt leben, wo man sich nicht nur eben wie früher an Fancy Magazine Covers misst, sondern eben auch an seinen Mitmenschen und oft auch an seinen Peers in dieser ganzen Influencer-Logik, in der wir leben und dadurch ein viel größerer gesellschaftlicher Druck entsteht, gerade auf junge Menschen, eben nicht mehr sich anonym in unterschiedliche Identität zu bewegen, sondern immer eine hochglanzpolierte Identität zu haben, die noch schöner ist, als die Realität sein könnte und sich mit dieser eben im Internet zu präsentieren und zu bewegen. Und das ist schon ein ganz schöner Shift ist, der da auch stattgefunden hat in Digitalkultur, auch anschließend an unser erstes Thema in den letzten Jahrzehnten. Und wir jetzt erst langsam dazu kommen, das zu hinterfragen, kulturell zu hinterfragen, was da für Systemlogiken digitale hinterstehen, aber auch natürlich für gesellschaftliche Prozesse hinterstehen, um wegzukommen von dieser Art von Darstellung im Internet, dieser Art von Identitätsdarstellung im Internet, die sich eben auch sehr, sehr negativ auf die Entwicklung vieler Menschen auswirken kann.
Genau, und daraus stellt sich auch die Frage, wie könnte man dann den Jugendlichen helfen, in der unbegrenzten Auswahl von Identitäten die eigene Identität zu finden im Digitalen?
Ja, ich glaube, eine Sache, die ich wünschenswert fände, ist, wenn wir mehr gesellschaftlichen Diskurs dazu haben und auch mehr Räume, die es zulassen, dass wir Identität als was Fluides begreifen und nicht als etwas, das zu einem gewissen Zeitpunkt zu einer gewissen Klasse, wo man die Schule wechselt oder so, geformt sein muss und man dann weiß, weil das ist natürlich auch ein gesellschaftlicher Druck, der aufgrund von ökonomischen Gegebenheiten immer weiter passiert. Was möchte ich werden im Leben? Wer möchte ich sein im Leben? Sondern eben zu verstehen gibt, dass es okay ist, wenn Identität etwas ist, was fluid ist und was sich auch verändern darf über die Zeit. Genauso wie die eigene Sexualität oder die berufliche Ausrichtung, was möchte ich mit meinem Leben machen. Und wenn wir mehr Formen finden, Dinge nicht nur binär darzustellen, sowohl in der Frage wie, was für Daten gebe ich über mich an, bin ich dieses oder das, welche Box muss ich ticken, sondern eben auch in der Art und Weise, wie sich Menschen eben darstellen dürfen und verändern dürfen in ihrer Darstellung.
Ja, und auf der anderen Seite würde ich mir auch vorstellen, also jetzt mal ein bisschen positiver darauf betrachtet, vor allem mit den Algorithmen, die dahinter stehen, glaube ich, in dieser Unmenge an Daten und Informationen, die wir eigentlich vor allem vielleicht in einer Entwicklungsphase ja, auf uns zukommen, sage ich mal, in dieser digitalen Welt, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass irgendwo so gewisse Algorithmen eingesetzt werden. Natürlich, es kommt zu Echokammern und es kann auf jeden Fall dramatische Folgen haben. Aber mich würde vielleicht auch noch interessieren, was so die positiven Punkte sind. Ne? Wie ich meinte, wir haben diese ganze Vielzahl an Informationen und an sich ein Filter ist ja nichts Schlechtes, wenn man sich damit bewusst auseinandersetzt und bewusst mit dieser Technologie ja umgehen kann, ne?
Absolut. Und wir haben diese Filter ja auch in der analogen Welt. Je nachdem, was man gelernt hat, was man für Hintergründe hat, haben wir immer viele Filter, durch die wir die Welt sehen. Und es ist natürlich auch sinnvoll, in einer Welt, die auch von Informationsüberflutung geprägt ist, Filter zu haben. Und ich glaube, du hast gerade aber schon die Schlüsselwörter dazu gesagt, dass es wichtig ist, dass diese Filter selbstbestimmt definiert werden, dass diese Filter auch selbstbestimmt verändert werden können und dass es verstanden wird, dass es sie überhaupt gibt. Also da sind wir wieder dann natürlich bei Bildungsfragen, wie wissen Menschen ihre Welt zu sehen und zu verstehen und bei Datenmanagement-Fragen, also inwiefern kann ich selber verstehen, welche Filter vielleicht ein Algorithmus von der Plattform aufsetzt und wie ich den auch einstellen kann. Habe ich Tage, an denen möchte ich explizit andere Meinungen sehen zu einem bestimmten Thema und habe ich andere Tage, an denen möchte ich eher explizit gleichgesinnte Meinungen sehen, auch weil ich vielleicht an manchen Tagen andere Lernbedarfe habe als anderen oder weil es mir zu bestimmten Themen wichtiger ist als zu anderen. Und habe ich vielleicht eine Plattform, die mich auch immer wieder darauf hinweist, du befindest dich gerade in dieser Ansicht, vielleicht möchtest du auch mal diese ausprobieren oder diese Alternativen gibt es noch. Also ich glaube, dass es da ganz viele unterschiedliche Stellschrauben gibt, sinnvoll auch Informationsfilter einzusetzen oder wie du gesagt hast, bestimmte algorithmische Logiken einzusetzen, die einem auch zugutekommen können, dass es nur ganz wichtig ist, dass wir eben zu einem Umkehrschluss kommen, wie die gesetzt werden und wie sie gemanagt werden in Bezug auf Identität und Datenmanagement im Netz.
Genau, also alles in einem ist auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür notwendig, um zu wissen, wie man sich in dieser ganzen digitalen Welt zurechtfinden kann und wie du auch meintest, ne, diese algorithmischen Mittel halt für sich auch einfach zu nutzen und beispielsweise, keine Ahnung, wenn man auf Instagram unterwegs ist und wirklich bestimmte Interessen hat oder man, keine Ahnung, irgendwie Reisetipps haben will oder einfach nur auch Cooking-Tipps. Allein schon solche banalen Sachen, ne, kann man selbst diesen Algorithmus so gut dahin steuern, dass du am Ende auch einfach beispielsweise die ganze Zeit nur gute Rezepte kriegen kannst. Ne? Und natürlich geht es ist es ein sehr einfaches Beispiel. Ne? Also wenn wir über Identitätsbildung reden, geht es ja um viel mehr Sachen, ne? Um Aufklärung bezüglich der eigenen Sexualität, wie du meintest und so weiter. Aber ich glaube, bis hier haben wir auf jeden Fall verstanden, dass diese Algorithmen ein sehr großer Einflussfaktor sind in unserem momentanen Zeitalter.
Ja, und das ist eben auch, wie du es auch gerade schon gesagt hast, auf ganz praktischen Ebenen total viele tolle Möglichkeiten gibt, wie man sich den Einsatz in Zukunft vorstellen kann, solange diese Kernfragen richtig gestellt sind. Ne? Ich wünsche mir absolut persönliche KI-Assistenz in vielerlei Hinsicht in meinem Leben. Ob es zum Beispiel einfach zu Desktop-Management-Themen ist. Ne? Ich bewege mich so viel in diesem Bildschirm, in dem wir uns auch gerade sehen, um unseren Podcast aufzunehmen. Und eigentlich müsste mein Browser so viel über mich wissen kann, über meine Informationssuchverhalten, über die Themen, die mich interessieren, müsste mein Time-Tracking für mich mitmachen können, wann ich mich in welcher befinde. Es gibt so viele einfache Anwendungen, die mir immer noch fehlen und ich mir immer denke, ja, das ist einfach, weil diese ganzen, sowohl unsere Betriebssysteme als auch unsere Browser, als auch die Plattformen, die wir damit besuchen, natürlich von Menschen mit bestimmten Profitinteressen programmiert werden oder manchmal auch Open-Source-Menschen mit vielleicht ein bisschen weniger Profitinteressen, aber trotzdem sehen die das halt aus ihrer Bedarfswelt und es ist nicht aus meiner persönlichen Bedarfswelt geschaffen und ich glaube, dass ich da noch sehr viel tun kann und wird, werden wir hoffentlich eben auch zu anderen Ansätzen im Digitalen kommen, die ja auch gerade viel diskutiert werden. Wie kann eine andere Art von eben Datengovernance in Zukunft aussehen? Wie können andere wieder dezentrale Reformen des Computings weg von dieser zentralisierten Plattformlogik aussehen? Und ja, dass es spannend sein wird, was sich da noch in diese Richtung entwickelt.
Und ich glaube auch diese, ich würde gerne anknüpfen zu deinem Punkt dieser kommerziellen Nutzung von Algorithmen und der am Ende ja Kommerzialisierung von unserem Körper. Denn so wie wir uns ja im Internet verhalten, definiert dies für Unternehmen hinter den Algorithmen ja, wer wir sind und was wir wollen. Also das ist ja, sage ich mal, der eigentliche Grund, wieso Algorithmen existieren momentan. Also wenn wir jetzt vor allem in diesen im Social-Media-Bereich uns damit auseinandersetzen. Und es wird quasi ja ein digitaler Zwilling von uns erstellt, um uns bestmöglich zu verstehen, ja, am Ende, was wir kaufen wollen. Und es ist oft überraschend, wie spezifisch Werbung ist, die uns online angezeigt wird. Haben wir in dieser ganz kurzen Erklärung noch irgendwas vergessen, was du wichtig findest zu erwähnen? Ich glaube, du hast aber auch schon super viel tollen Input dazu geleistet.
Ja, unterschiedliches dazu. Mhm. Das Thema digitaler Zwilling ist ein ganz spannendes Thema, weil es so viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten hat, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, wie du gesagt hast, dass es von mir eine digitale Kopie geben kann. Für die Medizin und für den Gesundheitsbereich zum Beispiel total wichtiges Thema, wie in Zukunft Diagnosen, Medikamenteempfehlungen, andere Dinge stattfinden kann, wie man in Zukunft vielleicht an meinem digitalen, ob es jetzt ein physisches 3D-gedrucktes Modell ist oder wirklich ein virtuelles Modell ist, Operationen üben kann, bevor sie stattfinden, alle möglichen Anwendungen, die im Gesundheitsbereich absolut zentral wichtig sein können in Zukunft. Und was auch wieder, ich möchte alle diese Daten zu mir und ich möchte damit auch Dinge tun können, aber ich möchte sie halt auch wieder selbstbestimmt tun können. Eine vielleicht Ressource, um sie zu nennen. Ich darf mitmachen bei einem Foresight-Kreis, also einem Kreis, der versucht, in die Zukunft zu gucken und Vorausschau macht fürs Wissenschafts- und Bildungsministerium. Das findet man unter vorausschau.de und da entwickeln wir unterschiedliche so zukunftsgerichtete Themenansätze. Einer, der da diskutiert wurde, war die Idee von Personal Foresight. Also, dass man nicht nur Foresight für Unternehmen und Organisationen machen kann in Zukunft, sondern auch aufgrund dieser Datenlagen für sich selber. Was natürlich ganz spannende Möglichkeiten mit sich bringt. Natürlich bestimmt auch wieder Risiken und Gefahren, die man diskutieren könnte. Aber ich glaube, das wird auch in Zukunft ein immer wichtigeres Thema. Wie kann ich eben aufgrund meiner eigenen Datenlage auch bestimmte Zukunftsvoraussagen für mich und mein Leben machen? Vielleicht noch ganz kurz, versuche Werbung im Internet weitestgehend zu vermeiden. Die einzige soziale Medienplattform, wo ich sie nicht weggefiltert bekomme und auch mittlerweile gerne zulasse, ist auf Insta. Insta ist praktisch einfach, also gefühlt ist sowieso jeder zweite Post eine Werbung, aber der Algorithmus so gut darauf mittlerweile getrimmt, dass ich ausschließlich nachhaltige Mode- und Konsumprodukte angezeigt bekomme, die ich eigentlich alle schön finde. Das ist ein extrem gut trainierter Algorithmus. Ich am liebsten auf jede Werbung klicken möchte, wenn ich im Shopping-Mode bin. Und und natürlich macht man sich darüber auch manchmal Gedanken, wie einseitig, aber sehr zielgerichtet diese Werbung dort ist. Und ansonsten finde ich es halt einen totalen Trugschluss, ne? Dass uns verkauft wurde, dass das eine gute Form des Geschäftsmodells fürs Internet ist, finde ich, das ist ein riesengroßer Scam. Und auch überhaupt die Idee, dass man sowas wie personalisierte Werbung braucht, finde ich, ist auch ein riesengroßer Scam. Ich finde, das ist ein großes Thema, was viel prominenter angegangen werden müsste in unserer durch Klimaschutz wirklich extrem ernsthaft bedrohte Welt, wo wir immer noch Hauptgeschäftsmodelle im Digitalen haben, einfach Menschen Dinge zu verkaufen und wir wirklich darüber nachdenken müssten, eigentlich überhaupt gar keine Werbung mehr zuzulassen, weil wir wegkommen müssen von einer konsumorientierten Gesellschaft. Aber ja, das ist natürlich über das Thema des Podcasts hinaus vielleicht für heute.
Tatsächlich zum Thema Werbung. Wurdest du schon mal durch Algorithmen zum Kauf irgendwie angeregt? Und was war das?
Fast täglich auf Instagram. Das ist durchaus sehr viele Kaufentscheidungen durch mir dort vorgeschlagene Marken, die ich vorher nicht kannte oder Produkte, die ich nicht kannte, zustande gekommen.
Ja. Und hast du dann mal was gekauft oder das war eher so, dann hast du geskippt?
Ja. Echt? Nö, ich kriege da auf jeden Fall auch Sachen vorgeschlagen, wo ich denke, oh, das ist ein schöner Laden im Netz, den kannte ich noch nicht. Und ja, diese Nachhaltigkeitskriterien scheinen zu stimmen und das ist alles seriös und schön. Und da hat es auf jeden Fall auch schon funktioniert, ja.
Ja. Ja, damit die Algorithmen auch von Konzernen uns gut verstehen, brauchen sie jede Menge Daten. Und diese Daten werden zum Beispiel auch durch sogenannte Cookies auf so gut wie allen Webseiten gesammelt. Und viele Menschen sagen, ey, ich habe eh nichts zu verbergen und klicken naiv auf alle Cookies akzeptieren. Wie kritisch siehst du das?
Ja, ich finde, das ist sehr kritisch. Ich finde, die Tatsache, dass die No-Tracking-Direktive nicht richtig umgesetzt wurde, hat das Internet ein bisschen kaputt gemacht und ist etwas, was regulativ extrem nachgebessert werden sollte. Denn die Idee ist ja, dass Menschen eben nicht einfach getrackt werden können im Internet. Das wurde dann aber eben leider so umgesetzt, dass wir jetzt bei jeder Website gefragt werden, möchtest du nicht doch diese Cookies annehmen? Und sehr viele Webseiten immer noch wirklich sehr datenschutzunfreundlich Herangehensweisen an ihre Cookie-Policies haben und es natürlich nervig ist und auch Angst macht. Ich kenne viele Beispiele, wie auch gerade ältere Menschen oder Menschen, die sich nicht so in digitalen Räumen täglich bewegen, dann auch einfach mal eine Webseite wegklicken und sagen, nee, das will ich nicht angucken, weil ich habe nicht den Weg von Cookies aufzuschalten. Und gerade Menschen, die aus einer Generation kommen, die sehr datenschutzsensibilisiert ist, davon abgehalten werden, das Internet mehr zu nutzen. Also ich, wie gesagt, finde, das ist ein ziemlich großes Problem, was angegangen werden musste und außerdem auch eben grundlegend angegangen werden müsste, dass wir andere Geschäftsmodelle für digitale Räume brauchen, die nicht auf personalisierte Werbung basieren und entsprechend auch davon absehen sollten, Menschen im Internet ungefragt oder auch gefragt zu verfolgen.
Und welche Optionen gibt es so persönlich betrachtet jetzt, um mich vor Cookies und Tracking allein besser zu schützen? Also wir reden ja hier auf einer sehr hohen Ebene, ne, die ja auch super wichtig ist, auf jeden Fall. Aber als Individuum selbst, gibt es denn da Tools und Tricks dagegen?
Auf jeden Fall. Es sollte eine gute Mischung der digitalen Hygiene praktiziert werden, womit ich mich sicher in digitalen Räumen bewege. Und es ist auch immer gut, sich dafür mal Zeit zu nehmen. Was gibt es? Was funktioniert für mich gut? Was nutzen vielleicht andere? Dazu auch Gespräche zu suchen und sich einfach trauen, mehr über digitale Sicherheit zu reden. Also das Nutzen von unterschiedlichen Tools wie ein VPN zum Beispiel, um meine Bewegungsmuster im Internet zu verschlüsseln, um auch mal blöde Geoblocking-Geschichten zu überwinden, ist natürlich generell empfehlenswert. Aber auch bestimmte Plugins wie Adblocker einfach im Browser zu benutzen. Also ich habe jetzt hier gerade Adblock Plus an und Ghostery. Ich habe außerdem noch so einen kleinen Facebook-Container, der mir immer anzeigt, wenn eine Webseite doch nochmal versucht, Daten an Facebook zu schicken.
Oh, spannend.
Was auch total interessant ist zu sehen, also nur um mal drei Plugins zu nennen, die ich im Firefox-Browser einfach installieren kann und mir da einfach eine größere Sicherheit bieten, auch das Leben einfacher machen. Ich muss nicht die ganzen nervigen Werbungen mitten in YouTube-Videos angucken, die ich eigentlich gar nicht sehen wird, das von mir einfach alles wegfiltern zu lassen. Auch sehr praktisch. Genau, kann ich auf jeden Fall alles wärmstens empfehlen.
Okay. Ich würde sagen, wir würden diese Tools auch bei unserer Podcast-Beschreibung hinterlassen, dass es weiter verbreitet wird und Leute es auch benutzen und sich schützen.
Ja. Und vielleicht noch ganz kurz einen Satz. Ich finde, es ist auch immer eine spannende Diskussion, wie viel ist es okay, von sich zu teilen? Natürlich gibt es da unterschiedliche Antworten zu. Natürlich habe ich persönlich eine ganz starke Meinung dazu, wie doof ich es finde, wenn Leute ungefragt ihre Kinderbilder, also von den Kindern Perspektive ungefragt, ins Netz stellen. Aber natürlich gibt es andere Formen, andere Umgangsformen mit digitaler Kultur, die auch in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich sind. Und ich finde es immer total wichtig, dass man einfach unterscheidet in Diskussionen zwischen persönlicher und politischer Privatheit. Es ist okay, wenn Menschen Dinge von sich teilen wollen. Kann man, wie gesagt, diskutieren, bis zu welchem Punkt. Aber es ist okay, wenn Menschen da individuellen unterschiedlichen Umgang mit haben. Es sollte aber nie verwirrt werden mit dem Recht auf Privatheit aus einer politischen Perspektive und dem Recht, was wir alle haben, dass Staaten, aber auch Konzerne, die von Staaten angezapft werden, uns nicht überwachen dürfen.
Ja, vollkommen. So, und jetzt haben wir uns durch den Dschungel der Algorithmen gekämpft und die wichtigen Informationen für uns ausgefiltert. Und mit diesen Faktoren, vor allem in der kommerziellen Nutzung unserer Daten, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, die nächste Kompetenz aufzumachen. Und zwar ist dies Kompetenz 3, Macht und Digitalität.
Genau, denn die Digitalität ist ja wie jede fortschrittliche Technologie als ein Werkzeug einsetzbar, welches neue Möglichkeiten der Machtausübung bietet. Denn das Konzept Macht kann natürlich auf viele Arten verstanden werden. Im digitalen Zeitalter geht es aber vor allem um den Besitz von Informationen, von diesen sogenannten Daten und das Regulieren der Verfügbarkeit dieser.
Und eine große Rolle bei der Verwaltung von Informationszugängen spielen auch soziale Plattformen. Einige wenige Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und YouTube sind heute die Monopole in der Welt der Online-Netzwerke. Und alle diese Plattformen werden von profitorientierten Privatunternehmen geführt und sind mit deren Algorithmen ebenso dafür verantwortlich, wer welche Informationen sieht, beziehungsweise welche Informationen einfacher oder schwerer zugänglich sind. Und fällt es dir passendes Beispiel für solch eine negative Machtausübung ein?
Da gibt es ganz viele Beispiele auf so viel unterschiedlichen Ebenen. Ne? Es gibt die großen und prominenten Beispiele wie die Informationslogik auf Plattformen wie Facebook ja auch zu ganzen Völkerkonflikten und Völkermorden geführt hat, wie in Myanmar, wo eben einseitig bestimmte Informationen über bestimmte Bevölkerungsgruppen gepusht werden, in eben diese negativen Meinungsspiralen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, reingespielt wird. Es gibt aber auch ganz andere Beispiele, wie Plattformen ihre Macht bestimmten NutzerInnengruppen gegenüber ausüben. Zum Beispiel gibt es sehr schön dokumentierte Fälle wie Airbnb-Menschen, die als Prostituierte arbeiten, ausschließt, auch wenn sie die Wohnung nicht als Arbeitsort benutzen wollen, sondern einfach genauso wie alle anderen Berufsgruppen ihre Urlaube über diese Plattformen nutzen wollen. Und insgesamt gibt es in dieser Kategorie US-amerikanische, was wir aus europäischer Sicht auch oft als prüde Wertevorstellung begreifen würden, wird aufgestülpt auf den Rest der Welt und durch die Plattformlogiken transportiert, zum Beispiel indem keine weiblichen Nippel gezeigt werden dürfen und andere solche Themen. Also es gibt sehr, sehr viel unterschiedliche Beispiele, wie Machtausübung auf digitalen Plattformen oder über digitale Plattformen stattfindet. Auch bis hin natürlich zur Lobbymacht, die diese Plattform in Gesetzgebungsverfahren, in anderen politischen Prozessen ausüben. Das hat man hier in Deutschland, das hat man auch in anderen Ländern der Welt, wie man sieht, wie zum Beispiel Uber, die Frage, wie wird ein P-Schein ausgeteilt, also wie qualifizieren sich Taxifahrende mit beeinflussen darf, wenn man sieht, dass Plattformen wie Google als einzige Zugriff zu Nahverkehrsdaten haben und andere gemeinwohlinteressierte Initiativen, die darauf andere Anwendungen entwickeln wollen, immer noch nicht. Das ist alles aufgrund der starken Lobbymacht dieser Plattform. Also wie gesagt, I could go on. Sehr, sehr viele unterschiedliche Ebenen, auf denen das stattfindet.
Ja, und ich glaube, wir können auf jeden Fall an der Stelle verstehen, wie verdammt mächtig einfach diese Konzerne sind und wie absurd mächtig auch eigentlich am Ende die sind. Du hast ja gemeint, du könntest immer weiter darüber reden und wir würden unzählige Beispiele dafür finden.
Ja, und auch verstrickt, wie sie teilweise sind. Es gibt eine super Visualisierung von Tactical Technology Collective in ihrer Ausstellung The Glass Room, wo KünstlerInnen auch versucht haben, ein bisschen Transparenz in genau diese Fragestellung reinzubringen. Und ein Poster-Design zeigt zum Beispiel die unterschiedlichen finanziellen Verstrickungen. Und wenn man dann sieht, wie Google in Uber so groß investiert, dass ihnen auch ein Großteil dieser Firma gehört, also Alphabet in Google, in Uber, und eben wie diese Querverbindungen auch sind zwischen den Plattformen, ist es auch nochmal eine wirklich interessante Perspektive.
Ja, also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall festhalten, natürlich hat eine Einzelperson an sich nicht wirklich eine gewisse Machtausübung jetzt im Verhältnis zu solchen Konzernen und mit diesen ganzen Verstrickungen, die natürlich am Ende dahinter stehen. Aber wir könnten ja festhalten, digitale Medien sollte man nicht einfach so naiv, ja, denen sollte man einfach nicht so naiv vertrauen und auch natürlich ja viel bewusster damit umgehen, was wir denn auf Social Media konsumieren und was am Ende halt natürlich die Folgen daraus sind, ne?
Genau, was natürlich auch eine Allgemeinwahrheit ist, die für jeden Medienkonsum wahr sein sollte. Man sollte sich immer überlegen, wer ist der Adressat, wer ist die Quelle, dass es bei Plattformen eben doppelt stattfindet. Das gilt für die Menschen oder die Organisation, die posten, als auch dann für den digitalen Raum, also die Plattform als solche, in der man sich befindet.
Total, aber ich glaube auch Leute, die nicht auf Social Media unterwegs sind, müssen sich auch mit solchen Machtstrukturen im digitalen Zeitalter auseinandersetzen. Ich glaube, ein deutsches, für die ZuhörerInnen eventuell wichtiges Beispiel hierfür ist die Schufa. Denn die Schufa ist nicht, wie viele Deutsche glauben, eine staatliche Behörde, sondern ein Privatunternehmen. Und dieses sammelt unterschiedliche Daten, wertet diese aus und bestimmt schlussendlich, wie kreditwürdig eine Person ist.
Genau, und hierbei sind zwei Dinge besonders problematisch. Einerseits geben die meisten Menschen nicht bewusst oder freiwillig ihre Daten an die Schufa. Zweitens ist die Art der Auswertung unserer Daten, der Algorithmus, den von der Schufa benutzt, nicht transparent ist. Niemand außerhalb der Firma kann einsehen, wer, warum und wie bewertet wird. Trotzdem ist diese Bewertung oft Grundlage dafür, wer eine Wohnung mieten oder kaufen darf, wer ein Darlehen bekommt oder wer überhaupt ein Bankkonto eröffnen kann. Und genau, das ist jetzt mein Fun-Fact über Schufa. aber was wären die positiven Seiten von Macht in der Digitalität, falls so eine überhaupt möglich wäre?
Es ist ja immer eine Betrachtungsweise, beziehungsweise viele dieser Themen sind ambivalente Themen. Das heißt, die Wahrheit, dass auch das Internet ermöglicht, dass Menschen, die keinen Zugang zu anderen Medien hätten, ihre Stimme sonst nicht gehört machen könnten, hierüber andere Möglichkeiten haben, sich eben Gehör zu verschaffen, sich eine Sichtbarkeit zu verschaffen, andere Menschen zu erreichen, vielleicht MitstreiterInnen zu erreichen für einen politischen Zweck, für ein gesellschaftspolitisches Thema. Das stimmt natürlich auch. Und ich erlebe tagtäglich in meiner Arbeit, gerade auch mit der NGO, die ich eingangs erwähnt habe, wie Digitalisierung Menschen empowert, also befähigt und ermächtigt, ihr Wissen auszuweiten, ihre Handlungsspielräume auszuweiten und ja, ob es jetzt Kontakte und Beziehungen ist zu pflegen, sich anders zu qualifizieren, all diese Möglichkeiten öffnet. Das ist alles natürlich gleichermaßen wahr. Und um es noch komplizierter zu machen, teilweise über dieselben Plattformen befähigt, die wir auch an anderer Stelle kritisieren. Nicht? Also wie zum Beispiel, und da ist natürlich jetzt ein besonders spannendes Thema, gerade aktuell der Kauf von Twitter durch Elon Musk und die Übernahme dieser Plattform, die viele noch als, auch wenn es natürlich eine auch von Hate Speech extrem betroffene Plattform ist, aber trotzdem im Vergleich zum Meta-Universum, also zum Mark Zuckerberg geownten Plattformspektrum, noch so etwas auf der guten Seite der Macht verortet haben. Aber Twitter ist ein super Beispiel dafür, ne, wie viele Menschen sich darüber eine Reichweite aufgebaut haben und sich Gehör für ihre Themen verschaffen können, die sie sich anders nie hätten verschaffen können. Und ja, und das ist eben auch eine Realität.
Genau, das stimmt. Auch mit Hilfe von auch Netzanonymität können sich Personen auf der ganzen Welt vernetzen. Und auch nicht zuletzt kann Digitalität durch Online-Aktivismus auch niedrigschwellige öffentliche Diskussionen, auch Petitionen, eine enorme demokratische Macht bereithalten.
Ja, und ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass diese positiven Seiten weiter gestärkt werden für eine gute digitale Zukunft. Ich meine, wie du meintest, das ist so, ja, wie so beide Seiten einer Medaille. Wir kritisieren natürlich diese Plattform, aber auf der anderen Seite könnten das super Tools sein, um genau diese demokratischen Mächte weiter aufrechtzuerhalten und so weiter. Aber ich meine, ja, wir haben schon vieles rund um Digitalität, Macht, Kulturen und Identität besprochen. Und du hast auch schon gemeint, du bist beim Zukunftskreis Vorausschau dabei. Nun stellt sich hier die Frage, wie kann denn unsere digitale Zukunft noch aussehen? Also, was sind die Visionen der Digitalität, die in unserer Kompetenz 4 thematisiert werden? Und da stellt sich halt, ja, eine sehr große Frage für dich, Geraldine. Wie stellst du dir solch eine gute digitale Zukunft vor?
Ja, ich finde es total wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Und ich finde auch, dass es total wichtig ist, dass wir da mutig drüber nachdenken. Denn ich denke, eine andere digitale Zukunft ist auf jeden Fall möglich und ist auch notwendig. Und viel zu oft wird dann irgendwie suggestiert, so, dass man aber doch gar nicht die Möglichkeiten hat. Das ist jetzt so, wie es ist. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Frage. Mhm. Also ich denke auf jeden Fall, dass es wünschenswert wäre, eine digitale Zukunft zu haben, die anders Dezentralität versteht und die anders Datenmanagement versteht, als es heute der Fall ist. Ich finde es nicht gut, dass wir uns in einer digitalen Welt bewegen, die viele Silos hat und sich in dieser Plattform- und App-Silo-Welt auch ein Stück weit verstrickt hat, finde ich. Wir könnten eine digitale Welt schaffen, die viel interoperabler ist und viel bessere Möglichkeiten schafft, unterschiedliche Applikationen, unterschiedliche Dienstleistungen anders miteinander zu verbinden, als es heute der Fall ist. Und das könnten wir gerade dann schaffen, wenn wir es hinbekommen, dass eben individuelles Datenmanagement und Identitätsmanagement anders und besser funktionieren kann, dass wir anders herangehen können an, habe ich, also um ein praktisches Beispiel, ne? Du kannst E-Mails auf unterschiedlichste E-Mail-Systeme schreiben. Du bist aber in einem Chat-System immer in deinem Chat-System gefangen. Genauso wie auf deiner Dating-App. Da sind keine Durchlässigkeiten zwischen diesen Plattformen, auch wenn es gleiche oder ähnliche Applikationen sind, sowie ähnliche E-Mail-Adressen. Warum? Da gibt es eigentlich keinen Grund für, außer eben die kommerziellen und Geschäftsweltperspektiven, die dazu geschaffen wurden. Technisch passiert ja auch gerade sehr viel in Richtung Web 3. Leider wird sehr viel, was dazu diskutiert wird, in dieser Metaversum-Perspektive diskutiert, die ich eine nicht wünschenswerte digitale Zukunftsentwicklung sehe. Aber auf der anderen Seite gibt es tatsächlich viel rund eben um Dezentralität und andere digitale Systemlogiken, was da gerade entsteht, was in Zukunft spannend sein kann, um solche neuen Herangehensweisen auch technisch zu befähigen.
Könntest du vielleicht noch mal ganz kurz erklären für die ZuhörerInnen, glaube ich, der Begriff dezentral ist, glaube ich, sehr wichtig für eine gute digitale Zukunft. Könntest du das noch mal kurz erläutern?
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Begriff und kann auch an unterschiedlichen Stellen eine Rolle spielen. Also einmal kann es eine Rolle spielen, eben wie Datenmanagement stattfindet und wie auch Daten im Zusammenspiel stattfinden. Also welche persönlichen Daten verwalte ich tatsächlich. Wir haben ja im Moment zum Beispiel eine Logik, die viel auf so Single Sign-On-Logiken von Plattformen beruht. Das heißt, ich kann mich mit meinem Facebook-ID oder mit meinem Google-ID auf unterschiedlichen Plattformen einloggen. Und das ist natürlich total in die Hände gespielt von diesen großen Plattformen, weil es ihnen eine ganz zentrale Machtstellung bietet. Das kann in Zukunft ganz, ganz anders aussehen, wenn wir andere technische Wege finden, wie Menschen einfach ihre eigenen Identitäten verwalten können und andere Interfaces mit Anbietern schaffen können, ohne Menschen einzeln technisch total zu überfordern, weil ich mir die ganze Zeit überlegen muss, schicke ich jetzt diese Daten dahin und andere Daten dahin. Da arbeiten sehr viele Menschen gerade an genau solchen Fragen und wie wir auch digitale Identität verstehen können, ohne damit gleich wieder das nächste Tor für kommerzielle Exploitation aufzumachen. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema. Also da streiten sich auch Leute viel drüber. Zum Beispiel gibt es Menschen wie Lilith Wittmann, eine CCC-Hackerin, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, die einen sehr, sehr kritischen Blick hat darauf. Andere Menschen, die versuchen, da zum Beispiel auch mit Blockchain-Technologien Lösungen zu erarbeiten, wie so Firmen aus Berlin wie YoloCom und dann natürlich staatliche Stellen, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen und gucken, wie kann man hier sichere digitale Identitäten anbieten, die aber nicht gleichzeitig eine Aufgabe von Anonymität im Netz bedeuten. Also ganz wichtige zentrale Fragestellung, mit der man sich gerade auseinandersetzt auf unterschiedlichen Ebenen.
Okay, und zugeschnitten jetzt auf digitale Jugendarbeit. Wie würdest du dir das da vorstellen mit einer guten digitalen Zukunft?
Ja, ich glaube, dass es wirklich toll wäre, wenn wir Digitalisierung, und ich glaube, das passiert an vielen Stellen, aber kann auch noch mehr davon geben, als nicht was verstehen, was wir nur konsumieren und erfahren, sondern als was wir gestalten. Das heißt, aus meiner Sicht sollte jede Art digitale Jugendarbeit auch damit zu tun haben, dass man Menschen zu verstehen kann, wie können sie digitale Anwendungen, Räume, Tools, Applikationen, ob Software oder Hardware sind, selber schaffen. Wie kann man Geräte aufmachen, reingucken, verstehen, was da passiert, verstehen, wie Digitalisierung eigentlich funktioniert im ganz Physischen, verstehen, wie Code geschrieben wird, wie Maschinen alles smart gemacht werden können und da einfache Zugänge zu bieten. Ich fände es richtig toll, wenn an jeder Schule ein Makerspace wäre und Maken ein Fach wäre, was wir integriert in den Schulunterricht haben. Ich finde es super, dass es im Moment an vielen Bibliotheken genau solche Entwicklungen gibt, die Menschen eben, die vielleicht auch aus nicht so bildungsaffinen Hintergründen kommen, Zugänge zu sowas bieten. Und ich glaube, davon eben muss noch viel, viel mehr passieren. Im Moment verstehen wir Digitalisierung immer als etwas, was wir erfahren, was mit uns geschieht. Ja? Und ich finde, wir müssen viel mehr dazu kommen, dass wir Digitalisierung als was verstehen, was wir machen, und zwar alle.
Ja, du hast teilweise unsere nächste Frage schon beantwortet, aber ich stelle die Frage trotzdem. Was muss die Gesellschaft machen, um so eine gute digitale Zukunft zu erreichen und speziell in der Jugendarbeit?
Sie muss sehr viel tun. Erstmal muss sie in Infrastruktur investieren. Das ist ein riesengroßes Problemthema. Ich habe gerade heute erst im Morgenmagazin-Nachrichten kam wieder eine ganz, ganz beschämende Statistik zu Glasfaser und Breitbandverfügbarkeit in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, wo man sich wirklich denkt, man erträgt es einfach nicht mehr zu sehen, dass wir uns in One-Digit-Stellen bewegen, wo andere Länder wie Spanien sich einfach in super high double digits bewegen. Also Infrastrukturausbau, riesiges Thema, Strukturen schaffen, um Digitalisierung fair zu machen, leistbar zu machen, dass in Ländern wie in Singapur wurden Tausende von Laptops an Menschen verteilt, als da Lockdown an Schulen war, die keinen Zugang zu digitalen Endgeräten zu Hause haben. Und es gab keine vergleichbaren Initiativen in Deutschland, ne? Dass man dafür Strukturen und Geld schafft, dass man Digitalisierung, wie wir gerade schon gesagt haben, nicht nur melken sollte, Unterrichtsfach sein, sondern dass wir immer noch 10 Jahre später darüber reden, wie kriegen wir digitale Bildung wirklich in Schulsystemen verankert als Gegenstand. In der Lehrerbildung, Lehrerinnenbildung, genauso wie in Unterrichtsfächern, Riesenthema. Also es gibt so viele Bereiche, wo ganz viel getan werden muss und wo es gut wäre, wenn wir auch andere Förderprogramme hätten, noch viel, viel mehr. Es gibt natürlich schon auch coole, richtig tolle Sachen wie Jugend hackt und ganz viel, was aus der Zivilgesellschaft entstanden ist. Aber dass es noch viel mehr Förderung für sowas gibt, dass sowas wirklich flächendeckend angeboten werden kann, solche Initiativen wie die Hackerschool oder Jugend hackt. Ja, genau. Ich glaube, man kann noch ganz viel in diese Richtung tun.
Total. Und ich meine, jetzt vielleicht noch einen Schritt weiter weg von diesen großen Dimensionen, von diesen strukturellen Veränderungen, die wir ja eigentlich ja durchführen müssten. Was wäre denn dein Appell speziell an unsere ZuhörerInnen, um nun ja für eine gute digitale Zukunft den Start zu setzen? Also den Startpunkt, so.
Ja, also natürlich gilt es immer auch darum, wie organisieren wir uns. Natürlich ist es auch immer toll, darüber nachzudenken, was kann jede und jeder Einzelne tun. Aber ich finde es auch immer gut, darüber nachzudenken, wo brauchen wir einfach, wo müssen wir uns organisieren, wo brauchen wir kollektive Action und wo können wir Dinge einfordern. Während der Pandemie dachte ich immer, es ist eine Schande, dass nicht alle LandesschülersprecherInnen zuständig sind für digitale Bildung als Thema und man das einfach den KulturministerInnen wegnimmt, die nichts dazu machen. Und ich glaube, dass es einfach gut wäre, wenn man sich überlegt, wo kann man sich organisieren, auf der schulischen Ebene, auf der universitären Ebene, darüber hinaus und wo kann man Dinge einfordern von eben politischen Stellen, von unterschiedlichen politischen Ebenen, um entsprechende Öffnungen hinzubekommen, um Menschen mit an den Tisch zu sitzen, um jugendliche Menschen, die Dinge mitentscheiden sollen dürften, zu Dingen, die sie angehen, mit an den Tisch zu setzen und in einfach Entscheidungsräume für sie mit aufzumachen, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben noch viel zu wenig offiziell strukturierte Beteiligung von jugendlichen Menschen in politischen Gremien. Ich finde es total wichtig, dass man darüber nachdenkt, wo kann man unterschiedliche Kampagnen platzieren, wo man laut sein kann, wo kann man auch sich zusammenschließen, dass wir gute Digitalisierung auch immer als eine klimagerechte und ökologisch gerechte Digitalisierung begreifen und wo gibt es da wichtige Zusammenschlüsse mit ökologischen und Klimaschutzbewegungen. Das sind Sachen, wo ich finde, wo es cool wäre, darüber nachzudenken und ja, und möglichst viel Neues zu machen.
Also am Ende geht es eigentlich darum, dass man auf jeden Fall für solch eine gute Zukunft kämpfen muss und dass die leider nicht einfach so kommt, weil natürlich der Nutzen von den Konzernen oder sonst welchen Institutionen natürlich nicht dieser ist. Ein gemeinwohlorientiertes Schaffen und dementsprechend, ja, ich voll auch dabei bin, dass es mehr Menschen geben muss, die sich trauen, die hinsehen, laut werden und dementsprechend auch Action zeigen, wie du meintest.
Und vielleicht als letzter aktivistischer Werbeslot am Ende. Es gibt natürlich auch tolle Organisationen, wo man sich engagieren kann, wenn man technisch interessiert ist. Natürlich gibt es den CCC, wenn man jetzt eher ein Umfeld sucht, in dem man eben dieses technische Machen und Ausprobieren und aktiv sein schauen will. Es gibt aber natürlich auch Organisationen, die sich eben politisch für digitale Themen einsetzen, wie Digitale Gesellschaft e.V., wie Gesellschaft für Freiheitsrechte und andere Organisationen, die sich auch über junge, engagierte Menschen freuen, die dort mitmachen möchten. Genau.
Das ist super. Ich glaube, wir würden das auch gerne verlinken und weiter an unsere JugendmitarbeiterInnen leiten. Das war Geraldine de Bastion im Gespräch mit uns über das Modul 6, Digitalität und Gesellschaft. Vielen lieben Dank, Geraldine, dass du dir mit deinem großen Wissen für uns die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. War sehr spannend, mit euch über diese Themen zu sprechen. Danke fürs dabei sein dürfen.
Ja, und natürlich würden wir sehr gerne noch weiter in die großen, komplexen Themen der Digitalität und Gesellschaft eingehen. Jedoch hoffen wir, dass wir euch, liebe ZuhörerInnen, eine gute und kompakte Weiterführung des Moduls geben konnten und euch auch dazu anregen konnten, sich noch ausführlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und falls euch unsere Arbeit mehr interessiert, könnt ihr mehr auf Twitter @freiraumdigital, auf Instagram @freiraum.digital oder auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de finden.
Ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid bei uns in der nächsten Podcast-Folge mit dabei. Mach's gut.
Und bis Wiederhören. Doppelpunkt, Klammer zu.